NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. August 1959. Die Bergung des schwedischen Kriegsschiffs Vasa beginnt.
Nur sehr wenige der Besucher von Paris lassen den Eiffelturm aus. So ist es auch mit der Vasa. Fast alle, die nach Stockholm kommen, sehen sich auch die Vasa an. Sie ist eine außerordentliche Attraktion geworden.
Der schwedische Amateurarchäologe Anders Franzén. Er fand das Wrack der Vasa. Heute lockt die Renaissance-Titanic Millionen Besucher in eines der schönsten Museen Stockholms. (1625) In Schweden regiert König Gustav II. Adolf. Der 30-jährige Monarch ist bereits ein anerkannter Feldherr. Nun will er seine Flotte vergrößern. Er beauftragt den erfahrenen Baumeister Henrik Hyberzon, ihm 4 Schiffe zu bauen, darunter das Regalschiff Vasa. Es soll die königlichen Insignien tragen und vom Admiral oder vom König selbst genutzt werden. Der Kunsthistoriker Daniel Schmiedke:
Diese Schiffbauer bauten nach Erfahrungswerten. Also sie wussten genau, so und so lang darf ein Schiff sein, dann muss es so und so breit sein und so hoch sein.
Doch der junge König greift auch mit Vorliebe selbst in den Schiffsbau ein und tönt:
Kleine Schiffe zu bauen führt bloß zu einer Vergeudung von Jungholz.
Gustav will mehr Decks, mehr Kanonen und er setzt sich durch. 1628 ist die Vasa einsatzbereit. 69 Meter lang ist der Rumpf, 52 Meter hoch sind die Masten. 64 bronzene Kanonen hat sie an Bord. Sie alleine wiegen 80 Tonnen. Baumeister Hyberzon erlebt die Fertigstellung der Vasa nicht mehr. So muss er wenigstens ihren Untergang nicht mit ansehen. Vor der Jungfernfahrt absolviert die Marine einen Stabilitätstest. Matrosen laufen auf dem Deck von Bordwand zu Bordwand, um Seegang zu simulieren. Nach kürzester Zeit wird der Versuch abgebrochen, weil der Schwerpunkt des Schiffs zu hoch liegt und es gefährlich schwankt. Doch niemand wagt es, Bedenken zu äußern. Am 10. August 1628 legt die voll ausgerüstete Vasa unter Salutschüssen vom königlichen Schloss ab. Halb Stockholm ist an diesem Sonntag auf den Beinen, um den Stolz der schwedischen Flotte zu sehen. Viele der Matrosen und Offiziere dürfen ihre Familien mitnehmen. 500 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Die Vasa hat gerade einmal 1300 Meter zurückgelegt, bevor ihr eine starke Böe in die Segel fährt. Das instabile Schiff neigt sich zur Seite. Wasser fließt in die löwenverzierten unteren Geschützpforten. Der Stolz Schwedens sinkt auf den Grund des Stockholmer Hafens. 50 Menschen verlieren ihr Leben. Eine Kommission soll die Katastrophe untersuchen, weiß Vasa-Forscher Schmiedke.
Es wurde auch ziemlich schnell festgestellt, was die Ursache des Unglücks war, nämlich eine Fehlkonstruktion. Aber es wurde nie jemand dafür tatsächlich bestraft und ins Gefängnis gesteckt. Vermutlich, weil die Untersuchungskommission herausfand, dass der König natürlich maßgeblich selbst schuld an diesem Unglück war, weil er eben zu drastische Vorstellungen hatte, wie das Schiff aussehen sollte und so den erfahrenen Schiffbaumeistern also in ihr Werk pfuschte.
Nur noch die gewaltigen Masten der Vasa ragen nun aus dem Wasser. Der erste Bergungsversuch eines Engländers scheitert am Gewicht des Schiffs. 36 Jahre nach dem Untergang tritt dann der Schwede Albrecht von Traileben auf den Plan. Seine Männer steigen mit Taucherglocken in das kalte Wasser hinab. Mit einfachen Werkzeugen bergen sie in völliger Dunkelheit mehr als 50 der tonnenschweren Bronzekanonen. Eine bahnbrechende Leistung für diese Zeit. Nach der Bergung gerät das nun wertlos gewordene Wrack in Vergessenheit. Anfang der 1950er Jahre erfährt Anders Franzén vom Schicksal der Vasa. Der junge Ingenieur begeistert sich seit seiner Kindheit für die Unterwasserwelt und für alte Wracks. Später erinnert er sich in einem Interview des DDR-Rundfunks:
Das Ganze begann draußen in den Schären, wo mein Vater auf der Insel Dalarö ein Sommerhäuschen hatte. Dort lag ein anderes Schiff aus dem 17. Jahrhundert versunken auf dem Grund. Wie viele andere Jungs auch, tauchte ich danach und versuchte, Wrackreste, Stücke von den Eichen, Planken und so weiter aufzufischen.
Franzén studiert die Seekriegsgeschichte und ortet ein rundes Dutzend von Schiffen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, der schwedischen Großmachtzeit. Als er den Bericht von der Vasa und ihrem Untergang auf der Jungfernfahrt hört, ist er wie elektrisiert.
Und je mehr ich mich mit all diesen gesunkenen Schiffen im Schärengebiet befasste, umso mehr begriff ich, dass die Vasa wohl die große Sache werden könnte.
Mit einem kleinen Motorboot fährt er ab 1954 systematisch den Stockholmer Hafen ab, zieht ein Tau mit einem kleinen Anker hinter sich her. Zunächst sind alte Fahrräder und tote Katzen Franzéns einzige Funde. Immer wieder lässt er auch ein Bleilot herunter, das er selber als marinearchäologische Sonde bezeichnet. Und das schwere hohle Lot kann Bohrkerne vom Grund heraufziehen. In einem davon findet sich altes Eichenholz.
1956 war ich dann sicher, den Liegeplatz der Vasa lokalisiert zu haben.
Franzén ist Zivilangestellter im schwedischen Marineamt. Er überzeugt seinen Arbeitgeber, die sommerlichen Übungen der Marinetaucher an der Fundstelle abzuhalten. In 32 Metern Tiefe ertasten die Männer in der Dunkelheit ein großes hölzernes Objekt. Die Vasa ist nach fast 330 Jahren wiedergefunden. Und Franzén will sie bergen.
Es war natürlich technisch eine komplizierte Aufgabe, die Vasa zu heben. Andererseits gab es keinerlei Erfahrungen, wie ein so altes Schiff am besten zu bergen sei.
Probleme bereiten ihm auch Denkmalschützer und das Seehistorische Museum. Denn in deren langfristige Planung will der Fund gar nicht so recht passen. Franzén wendet sich an Schwedens archäologieinteressierten König Gustav VI. Und ersucht ihn um Unterstützung. Das königliche Referenzschreiben sichert ihm schließlich den nötigen Rückhalt für eine Bergung. Aus der Bevölkerung erhält Franzén gut gemeinte Ratschläge für sein Unterfangen. Mit Pingpongbällen solle man das Wrack füllen, dann steige es schon nach oben, so ein Vorschlag. Franzén geht anders vor. Die Marinetaucher spülen mit rückstoßfreien Wasserdruckkanonen insgesamt 6 Tunnel unter dem Wrack frei. In der Dunkelheit, in sperrigen Taucheranzügen, den hölzernen Koloss über ihren Köpfen.
Es war außerordentlich gefährlich, die 6 Tunnel unter das Schiff hindurch zu spülen, durch die dann die Hebeseile gezogen wurden.
Das Verfahren, das Franzén anwendet, ist beileibe nicht neu oder revolutionär. Der Erzbischof von Uppsala, Olavus Magnus, hat es bereits 1555 niedergeschrieben. Es macht sich den Auftrieb intakter Boote zunutze, der an stramm gezogenen Seilen das gesunkene Schiff an die Oberfläche zieht. Franzén adaptiert die Methode für die Neuzeit. Stahltrosse werden unter dem Rumpf der Vasa entlanggezogen.
Diese Stahltrossen waren wiederum mit Schwimmpontons verbunden, die an der Wasseroberfläche waren und mit Wasser gefüllt werden konnten, als sich dann absenkten. Und wenn man das Wasser dann wieder auspumpte aus den Pontons, hoben sich die Pontons an und mit ihnen das Wrack aus der Tiefe.
Es gelingt. Am 20. August 1959, heute vor 50 Jahren, gibt der Schlick die Vasa frei. Sie hat wieder Wasser unter dem Kiel. Zentimeterweise wird der Rumpf angehoben, damit er sich den neuen Druckverhältnissen anpassen kann. Weil im Wasser des Stockholmer Hafens keine Schiffswürmer leben, ist das Holz in einem erstaunlich guten Zustand. Unter den Pontons hängend wird die Vasa in mehreren Etappen in flacheres Wasser manövriert, bis sie nur noch in 16 Metern Tiefe liegt. Hier kann sie besser untersucht und auf die endgültige Bergung vorbereitet werden. Denn Franzéns Ziel ist es, die Vasa als Dokument der Geschichte in einem Museum auszustellen.
In den meisten Museen sind Gegenstände aufbewahrt, die Fürsten, Königen und Generalen gehörten. Aber zusammen mit der Vasa hat man zum ersten Mal, auf jeden Fall was Schweden angeht, Sachen gefunden, die den einfachen und armen Seeleuten gehörten. Ihre Ausrüstung, ihre persönlichen Dinge. Gegenstände also, die man früher für zu unbedeutend hielt, um sie aufzubewahren.
Taucher bergen aus dem Schlick rings um das Schiff einzelne, abgefallene und hervorragend erhaltene Skulpturen, Kanonen, alltägliche Gegenstände. Sogar ein großes Stück eingelagerte Butter ist dabei. Taucher, die davon probieren, verderben sich prompt den Magen. Es ist ein unvorstellbarer archäologischer Schatz, den Franzén schließlich 1961 aus dem Wasser hebt.
Es gibt kein zweites Wrack aus dieser Zeit, das so erhalten ist, weil es eben auf seiner Jungfernfahrt gesunken ist und noch mit einem frischen Schutzanstrich versehen war und also nicht durch einen Krieg zerstört wurde, durch eine Schlacht oder durch ein Feuer.
Die Vasa erzählt uns ihre eigene Geschichte über das beginnende 17. Jahrhundert. 1625, als Gustav II. Adolf sein Flaggschiff in Auftrag gibt, fordern zwei politische und militärische Fronten seine Aufmerksamkeit. Zum einen tobt in Deutschland der große Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Ein Krieg, der 30 Jahre dauern soll. Die protestantische Seite benötigt und erwartet Schwedens Unterstützung. Der kaiserlich-katholische General Wallenstein hat bereits die Hand nach Schwedens Meer ausgestreckt. Doch König Gustavs Kräfte sind noch gebunden. im Krieg mit seinem in Polen regierenden Cousin Sigismund. Der Katholik Sigismund ist einst von Gustavs Vater vom schwedischen Thron verdrängt worden. Er bestreitet Zeit seines Lebens Gustavs Legitimität. Seit 1617 führt man darüber Krieg. Das schwedische Heer steht in Livland jenseits der Ostsee. Der junge König lässt sich propagandistisch geschickt inszenieren. Als siegreicher Schlachtenherr aus dem Norden, als Löwe aus Mitternacht. Die Bezeichnung geht zurück auf eine astrologische Weissagung des Mediziners Paracelsus. Danach besiegt der Löwe aus dem Norden die Hydra aus dem Süden und ebnet so den Weg für die Wiederkehr des Herrn. Und so starren Löwenköpfe von den geöffneten Geschützpforten der Vasa. Ein 4 Meter langer springender Löwe ist die Galionsfigur. Doch wofür ließ Gustav Adolf mit seinen Großmachtsplänen die Vasa bauen? Um mit ihren 64 Kanonen Sigismunds Ansprüche in Grund und Boden zu schießen? Oder um Wallenstein zu zeigen, wer der wahre Herr über die Baltische See ist? Laut Kunsthistoriker Schmiedke weisen die Skulpturen an der Vasa vor allem darauf hin, dass das Schiff zu Propagandazwecken gebaut wurde und es zeigen sollte,
dass dieses Schiff dem rechtmäßigen König aus Schweden gehört, der die Krone von seinem Vater geerbt hatte. Hinten am Heckspiegel die Bekrönungsskulptur. Das ist ein Skulpturenensemble, das ganz oben auf der Reling quasi des obersten Decks angebracht ist, wo der König in seinen jungen Jahren gezeigt wird, wie er von 2 Greifen eine Königskrone aufgesetzt bekommt. Und diese Fabelwesen sind keine zufälligen Skulpturen, sondern diese Skulpturen sind ganz bewusst gewählt, weil sie die Wappentiere des Vaters von Gustav Adolf waren. Ergo, der Vater hat die Krone an seinen Sohn rechtmäßig weitervererbt.
500 geschnitzte Holzfiguren schmückten die Vasa, als sie auslief. Römische Kaiser, Ritter, griechische Fabelwesen. Rund 400 von ihnen konnten an die Oberfläche gebracht werden. Daniel Schmiedke.
Dieses große Kriegsschiff war also überladen mit Skulpturen, die alle eine Aussage hatten. Und die Menschen verstanden, diese Skulpturen zu deuten.
Und die Skulpturen deuten auf Polen. Das zeigt etwa die Ausschmückung der sogenannten Kranbalken, die am vorderen Teil des Schiffes die Anker von den Bordwänden fernhalten sollten.
Diese Skulpturen sind höchstwahrscheinlich Polen, die dort dargestellt sind. Das konnte man rekonstruieren an der Haartracht, an der Barttracht und auch an der Kleidung, die sie tragen. Und diese Skulpturen sind in einer sehr seltsamen Pose gehalten, als würden sie unter einem Tisch hocken. Und da hat man herausgefunden, dass das im 17. Jahrhundert tatsächlich in Polen eine Bestrafungsform war, nämlich für Menschen, die logen. Und das Witzige an diesen Skulpturen ist, dass sie so angebracht wurden, dass die Besatzung, die vorne auf dem Galion ihre Toiletten hatten, bei ihrem Stuhlgang sozusagen, diesen Polen ins Gesicht schauen konnten. Und das hat natürlich etwas sehr Diskriminierendes.
Dass wir so viel über die Vasa und ihre Zeit wissen, verdanken wir auch Franzéns Bemühungen, ihr eine Heimat zu geben. Von Beginn an kämpft er dafür, dass die Renaissance-Titanic konserviert wird. Er besprüht die Vasa mit Unmengen an Polyethylenglykol.
Polyethylenglykol ist eine Chemikalie, die in die Fasern der Holzstruktur eindringt und das über Jahrhunderte gespeicherte Wasser verdrängt und die so entstandenen Hohlräume mit einer Art Kunststoff ausfüllt. Und so hat man verhindert, dass das Holz schnell austrocknete und schrumpfte und riss und kann also die Vasa heute in ihrer originalen Größe bewundern.
Seit 1990 hat das Schiff seinen letzten Liegeplatz in einem eigenen Museum auf der Insel Jürgården. 1,5 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland kommen jedes Jahr dorthin.
Wenn Leute neu reinkommen, die bleiben alle stehen am Eingang und der Mund steht offen. Es ist ein wirklich überragendes Gefühl, dieses Wrack zu sehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Frank Zirpins an das schwedische Kriegsschiff Vasa, dessen Bergung heute vor 50 Jahren begann. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Begriff Geriatrie.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.